Ja, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum vierten Vortrag in der Ringvorlesung Theorieparadigmen der Politikwissenschaft. Ich möchte heute ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Gülay Çala. Mhm. Frau Gülay Çala konnte erfreulicherweise gewonnen werden als Vertreterin von Frau Professor Nikita Davan, die, wie Sie wissen, hier eine Juniorprofessur hat für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender, postkoloniale Studien. Und sie hat in diesem Semester ein Forschungsfreisemester, sodass Frau Çala hier die Vertretungsprofessur innehat in diesem Wintersemester. Und wir freuen uns, dass Sie hier eingesprungen sind. Ganz kurz zu Ihrem Werdegang. Frau Çala ist nicht heute zum ersten Mal hier in diesen heiligen Hallen, sondern sie hat selbst hier studiert. Studium der Politikwissenschaft in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, war im Zuge dieses Studiums auch ein halbes Jahr als Erasmus-Studentin in Großbritannien und hat dann 2000 ihre Diplomarbeit hier vorgelegt und ihr Studium abgeschlossen. Das Thema war damals dezentrale ökonomische Entscheidungen in Südafrika, eine Chance für Frauen. Ökonomie, Gender, Frauen waren damals schon im Mittelpunkt gestanden. Bei wem haben Sie damals studiert? Wen davon gibt es heute noch?
Also beim Herrn Brock, aber den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, beim Herrn Professor Brock und beispielsweise Marianne Breit, die jetzt an der FU ist, in Berlin. Ja, so zum Beispiel.
Ja, wir haben den Generationswechsel hier weitgehend hinter uns. Also die Räume kennen Sie noch, aber das Kollegium ist wieder ausgetauscht. Ja, willkommen, dass Sie wieder hier sind. Nach dem Abschluss Ihres Studiums ist Frau Çala zunächst an die Universität Kassel gegangen, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beteiligt war im Fachgebiet Globalisierung und Politik. Im April 2006 dann aber gewechselt an die Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie bis heute tätig ist. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat sie dort gearbeitet oder arbeitet noch im Fachgebiet Gender und Globalisierung. Gender spielte dann also wieder verstärkt eine Rolle und das ist bis heute so geblieben. Ihre Promotion hat sie im Jahr 2007 erhalten. Die Dissertation beschäftigte sich damals mit einem Thema, das in Buchform 2009 im VS Verlag erschienen ist. Der Titel lautet Engendering der Makroökonomie und Handelspolitik, Potenziale transnationaler Wissensnetzwerke. Das sind Stichworte, die Sie in der Lektüre für heute alle schon gefunden haben. Und wir freuen uns, dass sie aus ihrem Bereich der Kernkompetenz heute auch vorträgt. Sie hat außerdem zahlreiche Publikationen vorgelegt in den letzten Jahren zu, die kreisen im Umkreis von Forschungsschwerpunkten, etwa feministische Ökonomie, internationale politische Ökonomie, Gender und Global Governance. Also auch hier der Wiedererkennungseffekt ganz deutlich. Aber Frau Çala ist nicht nur in der Forschung tätig, sondern war immer wieder auch beratend tätig in den letzten Jahren. So fürs BMZ zum Beispiel ein Strategiepapier zu Südafrika. Südafrika scheint sie auch immer wieder zu verfolgen. Waren Sie auch da zur Feldforschung? Dann bei der GTZ, Pilotprogramm Gender und auch bei der Hamburger Bürgerschaft, wo sie Gender Budgeting als Beratungsthema abgedeckt hatte. Ja, damit würde ich nur noch mal das Fazit ziehen, dass sich in Ihrem Werdegang ja einen Bogen schlagen lässt von Frankfurt hierher zurück nach Frankfurt. Die bisherigen Referenten haben sich teilweise so ein bisschen auch positioniert in Bezug auf die Frankfurter Schule beziehungsweise die Tradition der kritischen Theorie, wobei das jetzt nicht ihr Kernbereich der Forschung ist. Vielleicht ergibt sich in der Diskussion dennoch die Möglichkeit, dass Sie da so ein bisschen sich selbst verorten, wenn Sie bereit sind. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf den Vortrag zum Thema Staatsverständnis in der feministischen Globalisierungsforschung. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und ich freue mich ganz außerordentlich wieder hier in Frankfurt zu sein, denn ich bin sozusagen nicht nur, was die universitäre Sozialisation betrifft, sondern insgesamt ein Frankfurter Gewächs, also gebürtige Frankfurterin und so schön Berlin ist, Frankfurt finde ich schöner. So. der Titel meines Vortrags zum Staatsverständnis in der feministischen Globalisierungsforschung Vielleicht vorweg, und ich nehme auch die Verortung vorweg, nämlich dieser Vortrag befindet sich an so einer Schnittstelle von der politischen bzw. internationalen politischen Ökonomie und politischer Theorie. Ja? Also das heißt, was ich vorstellen werde, sind politökonomische Ansätze aus der feministischen Perspektive auf die Globalisierung und eine Kritik der neoliberalen Globalisierung. Ihre Lösungsvorschläge, die ich dann diskutieren werde. Und dann werde ich das sozusagen aus einer staatstheoretischen Perspektive reflektieren. Und ich habe jetzt sozusagen meine Gliederung vorweggenommen, weil ich eigentlich den Bogen dazu schlagen wollte. Mein Studium hier an der Uni Frankfurt war doch sehr stark geprägt von den unterschiedlichen Studierformen in den Gesellschaftswissenschaften der Frankfurter Uni einerseits, wo ja Politikwissenschaften und Soziologie zumindest aus der studentischen Perspektive nie wirklich getrennt waren, sondern immer sozusagen ineinander gegriffen haben und doch ein sehr kritisches Studium war. Und andererseits ein volkswirtschaftliches Studium, was ich auch gemacht habe, auch hier an der Uni Frankfurt, das wirklich ganz große Unterschiede zu meinem anderen kritischen Studium aufgewiesen hat. Und vor dem Hintergrund ist auch meine Schwerpunktsetzung zu verstehen und die Leidenschaft, immer wieder ökonomische Themen aufzugreifen, weil doch die wirtschaftswissenschaftliche Theoriebildung mich immer sehr gestört hat, nicht nur aus feministischer Perspektive, aber auch eben aus feministischer Perspektive. So, das soweit zu meiner inhaltlichen Verortung und damit Sie so ein bisschen nachvollziehen können, warum ich mich in diesem Forschungsfeld überhaupt bewege. In der Globalisierungsforschung wird die Herauslösung ökonomischer Prozesse aus politischen und sozialen Zusammenhängen auf nationalstaatlicher Ebene als das Spezifische der Globalisierung erachtet. Das jetzt wirklich sehr kurz und kursorisch als das Spezifische der Globalisierung. Und dies drückt sich vor allen Dingen beispielsweise darin aus, wie oft immer genannt wird in den Forschungsansätzen, nämlich in der Möglichkeit transnationaler Unternehmen Standorte beliebig zu verlagern. Ich denke, diese Debatte ist eine nach wie vor sehr aktuelle und in diesem Zusammenhang wird doch immer wieder konstatiert, dass Nationalstaaten zunehmend unter Druck sind, Effizienzkriterien zu entsprechen, also denen gerecht zu werden, um sozusagen die eigenen Produktionsstandorte möglichst attraktiv zu gestalten. Und da gibt es kurz gefasst zwei extreme Positionen, die sich gegenüberstehen, nämlich einmal jene, also in den politökonomischen Analysen, nämlich einmal jene, die den Bedeutungs- und Souveränitätsverlust des Staates in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel Susan Strange, The Retreat of the State, das war eines der wichtigen Bücher von ihr, die darin sozusagen die Dominanz der Märkte in den Vordergrund stellt, beziehungsweise argumentiert, dass der Staat nicht mehr in Anführungsstrichen Herr über die Märkte sei, sondern umgekehrt die Märkte der Politik die Bedingungen aufoktroyieren würden, also wie sie zu handeln haben. Ein anderer Strang, der dem gegenübergestellt werden kann, ist die These vom Wandel der Staatlichkeit, nämlich nicht, dass dieser einfach nur machtlos gegenüber den Märkten steht, sondern durchaus gestaltend auf die Märkte wirkt. Nämlich insofern, als dieser sich den Effizienzkriterien anpasst, versucht diese ordnungspolitisch durchzusetzen. Ja, das heißt also, argumentiert wird und dahinter steht beispielsweise Bob Jessop als ein prominenter Vertreter, die Entwicklung vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat, also als einer, der sozusagen wohlfahrtsstaatlich noch agiert hat, Fordismus hin zum nationalen Wettbewerbsstaat, also einer, der nur noch ordnungspolitisch eingreift, um die Bedingungen für Unternehmen so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Feministische Analysen, stimmt, ich habe das total vergessen. Das war jetzt, das ist die Folie. Feministische Analysen der Globalisierung rücken in erster Linie die ökonomischen Auswirkungen der Globalisierung, aber auch die sozialen Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen in den Mittelpunkt. Und dabei ist sehr interessant, dass doch die Rolle des Staates in den meisten Forschungsarbeiten kaum reflektiert wird, beziehungsweise die veränderte Rolle des Staates ist nicht wirklich Gegenstand der kritischen Auseinandersetzung. Im Gegenteil, es ist sogar zu erkennen, dass es eine positive Bezugnahme auf den Staat gibt. Und dies ist ein Anlass zur Frage, wie kommt das? Und ich möchte sozusagen in diesem Vortrag nochmal deutlich machen, warum es wichtig ist, die Rolle des Staates theoretisch zu reflektieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, wie ich das aufgliedere, meinen Vortrag. Ich möchte zunächst einmal kurz darlegen die feministischen Analysen der Globalisierung. Dabei werde ich aber vor allen Dingen, ich meine, die feministische Globalisierungsforschung ist eine sehr breite Forschung, die sich aus verschiedenen Disziplinen speist. Ich werde meinen Schwerpunkt vor allen Dingen auf die ökonomische Globalisierung als Phänomen in den Mittelpunkt stellen und dann werde ich Erklärungssätze der feministischen politischen Ökonomie vor allen Dingen betrachten. Wenn es nicht direkt hier ist, dann vergesse ich das. Entschuldigung. Die feministischen Forscherinnen haben im Anschluss an ihre Analysen meistens Politikvorschläge bzw. Forderungen, die sie stellen. Und diese Forderungen formulieren sie als ein Engendering, also eine sozusagen Geschlechtersensibilisierung oder Vergeschlechtlichung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Das werde ich dann als nächstes vorstellen, wobei ich zeigen werde, dass es nicht ein einziges Verständnis von einem solchen Engendering gibt, sondern unterschiedliche. Und diese, und das ist das Interessante, diese Ansätze für ein Engendering sind nicht nur relevant für feministische Arbeiten oder für feministische Politik, sondern diese knüpfen ganz konkret an der globalisierungskritischen Bewegung an. Also sie sind auch von Relevanz für eine Globalisierungskritik im Allgemeinen, weil sie doch das neoliberale Paradigma, das Herrschende, kritisieren. In Teilen, wie Sie sehen werden. Ich werde dann anschließend auf das Staatsverständnis der feministischen Ökonominnen eingehen, um dann Schlussfolgerungen für die politische Theorie zu ziehen. Die, wie ich vorhin schon kurz erwähnte, feministische Globalisierungsforschung ist keine in sich geschlossene Forschungsrichtung. Also es gibt Auseinandersetzungen mit Globalisierungsprozessen aus unterschiedlichen disziplinären und subdisziplinären Perspektiven, aber auch aus verschiedenen theoretischen Perspektiven. Es gibt sozusagen Analysen verschiedener Aspekte und der Dimensionen der Globalisierung, also sprich auch der kulturellen Globalisierung, unter anderem eher aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, aber was zum Beispiel auch hervorzuheben wäre, aus der industriesoziologischen Perspektive werden beispielsweise unter anderem betrachtet die Rolle lokaler und asymmetrischer Geschlechterverhältnisse für die transnationale Produktion, also sprich, da wird betrachtet, inwiefern Geschlechterverhältnisse, ungleiche Geschlechterverhältnisse nutzbar gemacht werden von Unternehmen für die Produktion, ja. In der politikwissenschaftlichen Globalisierungsforschung, also der feministischen, wird beispielsweise unter anderem, das sind immer nur Beispiele, nicht nur ausschließlich, wird die politische Mobilisierung gegen die ökonomische Globalisierung in den Mittelpunkt gerückt. Diese Forschungen konzentrieren sich einerseits auf sozusagen Widerstand auf lokaler Ebene, aber auch Widerstand auf internationaler Ebene, Global Governance als Stichwort. Und aus der politischen Ökonomieperspektive wird die Geschlechtsspezifik der Politik der ökonomischen Globalisierung in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist genau das, also dieser letztere Bereich, das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Übrigens müssen Sie mich bremsen, falls ich zu schnell reden sollte, ja, weil ich neige dazu. Die ökonomische Globalisierung als die zentralen Triebkräfte unter anderem werden genannt verschiedene Politikmaßnahmen, die in den vergangenen Jahrzehnten durchgesetzt wurden, beispielsweise Stichworte, also was allgemein immer unter neoliberaler Politik verstanden wird, sind Maßnahmen wie die Liberalisierungs-, Privatisierungs- und Deregulierungspolitik. Also Liberalisierungspolitik, beispielsweise die Liberalisierung des Handels, der Abbau von Zöllen, von nicht-tarifären Handelshemmnissen, um den Import-Export des Handels zu intensivieren, also der Güter zu intensivieren. Privatisierungspolitik, beispielsweise die Privatisierung staatseigener Betriebe, so etwas wie die Telekom, die Bahn, aber auch von Krankenhäusern und Deregulierungspolitik, die Regulierung des Staates weitestgehend zurückzunehmen. Ja. In den 80er Jahren gab es die Verschuldungskrise und im Zuge dieser Verschuldungskrise haben internationale Institutionen bzw. Organisationen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds den hochverschuldeten Ländern das Südens zur weiteren Kreditvergabe sogenannte Strukturanpassungsprogramme verordnet. Das heißt also, um sie aus der sozusagen Finanzklemme heraus, also zu retten, um ihnen weitere Kredite zu geben, haben sie zumindest Politikmaßnahmen, Reformen verlangt, wirtschaftspolitische Reformen, damit diese dann in der Lage sind, ihre Wirtschaft aus der eigenen Kraft heraus wieder mobilisieren zu können. Darunter sind zu fassen Maßnahmen, die ich oben genannt habe, aber vor allen Dingen ganz zentral massive Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, also was allgemein unter Austeritätspolitik verstanden wird, die Privatisierung staatseigener Betriebe und die Öffnung der Märkte für den Welthandel. Und Zielsetzung war es, eine Reallokation anzustoßen, nämlich die Reallokation der Ressourcen von der Produktion sogenannter nicht handelbarer Güter zur Produktion handelbarer Güter. Das heißt also, was erreicht werden sollte, war, dass, ich formuliere es jetzt ein bisschen ökonomistisch, was auch sehr zynisch anmutet, nämlich dass Produktionsfaktoren freigesetzt werden, das heißt also Arbeitskräfte von beispielsweise den staatseigenen Betrieben entlassen werden, ja? So kann man das auch übersetzen, also dass die Produktionsfaktoren freigesetzt werden für sozusagen die freie Marktwirtschaft und dass sie eingesetzt werden für die Produktion beispielsweise im Exportbereich. Also um ein Beispiel zu nennen, Ziel war es eben nicht, ganz viele Arbeitskräfte im öffentlichen Sektor zu binden, im Gesundheitspflege, sonst wie Sektor oder in staatseigenen Betrieben, sondern diese möglichst freizusetzen für die Produktion, sagen wir mal in Subsahara-Afrika, das ist immer ein Beispiel, für die Produktion, Exportproduktion im Agrarbereich. Ja? Das war die Zielsetzung, dass dann ganz viel für den Weltmarkt produziert wird oder in den sogenannten Maquiladoras, also Industrien an der Grenze zwischen USA und Mexiko. Das war die Zielsetzung, also Freisetzung von Produktionsfaktoren. Feministische Forschungen aus verschiedenen Bereichen, Soziologie, Anthropologie etc., haben gezeigt, dass diese Strukturanpassungsprogramme der 80er Jahre massive Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse insgesamt hatten, dass die Armut zugenommen hat im Zuge dieser Politik, dass das massive soziale Auswirkungen hatte und dass sozusagen Frauen insbesondere davon auch betroffen sind. Also dass das eben nicht nur geschlechtsneutral ist, also Frauen und Männer gleichermaßen, aber sozusagen in Kritik der allgemeinen Literatur, wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, die ja eher geschlechtsblind war, wurde gezeigt, naja, aber auch Frauen sind ganz besonders sozial von diesen Strukturanpassungsmaßnahmen betroffen. Also beispielsweise wurden Subventionen für Nahrungsmittel gekürzt, was dazu geführt hat, dass Nahrungsmittelpreise gestiegen sind, dass Frauen verstärkt in der Subsistenzwirtschaft tätig werden mussten, dass insgesamt die Arbeitsbelastung von Frauen sehr angestiegen ist, beispielsweise also nicht nur die Erwerbsarbeit, was teilweise ja auch positiv zu bewerten ist, also da gibt es geteilte Stimmen, ja, aber auch im Bereich der sogenannten nicht marktförmigen Reproduktionsarbeit, das ist schlichtweg die unbezahlte Hausarbeit, denn wenn im Bereich der Gesundheit und der Pflege, der öffentlichen Gesundheit und Pflegeleistung gekürzt werden, wird es sozusagen im doppelten Sinne privatisiert. Also es findet nicht nur eine Privatisierung auf einer volkswirtschaftlichen Ebene statt, sondern diese Leistungen müssen dann auf der Haushaltsebene erbracht werden, vor allen Dingen von jenen Haushalten, die Gesundheit und Pflege sich nicht leisten können. Und Sie werden sehen, das, was ich hier sozusagen vortrage als ein Problem des globalen Südens, ist auch etwas, vor dem wir vermehrt stehen. Ja, also Privatisierung von Leistungen, dass wir selber für bestimmte öffentliche Leistungen aufkommen müssen, dass Haushalte sich bestimmte soziale Leistungen nicht mehr leisten können, dass das aufgefangen muss im privaten Bereich, dass Frauen im privaten Bereich sozusagen die Pflegearbeit leisten müssen, etc. etc. Ja? Also das ist dieses Thema ist eins, das fing in den 80ern zwar an, aber es hat zunehmend, also nach wie vor eine hohe Aktualität und ist nicht nur mehr ein Problem des globalen Südens, sondern eines, vor dem wir auch ebenfalls stehen. Also deshalb auch die Relevanz dieser Analysen für aktuelle Problemstellungen. Feministische Ökonominnen insbesondere haben in diesem Zusammenhang die Geschlechtsblindheit der Wirtschaftspolitik kritisiert. Sie haben gesagt, Diese Maßnahmen wirken sich deshalb auf Frauen so negativ aus, weil sie eben geschlechtsblind sind. Und dies wiederum hat etwas damit zu tun, dass die Wissensproduktion in den Wirtschaftswissenschaften geschlechtsblind ist. Das heißt also, der Wirtschaftspolitik liegen makroökonomische Annahmen zugrunde. Ja? Die Makroökonomie ist der Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Studieren hier welche Wirtschaftswissenschaften von Ihnen, unter anderem VWL? Hände heben vielleicht? Ganz wenige nur. Ja? Also die Makroökonomie ist der Bereich, der sich mit der gesamtwirtschaftlichen Analyse sozusagen beschäftigt. Nicht nur mit den sozusagen die Mikroökonomie beschäftigt sich mit einzelwirtschaftlichen Einheiten, also mit den Unternehmen oder den Haushalten, die dann entweder Arbeit nachfragen oder anbieten. Und die Makroökonomie beschäftigt sich auf der aggregierten Ebene mit diesen Größen. Also es geht um die Aggregation einzelwirtschaftlicher Größen. Der Punkt ist, dass die Makroökonomie sich vor allen Dingen monetäre Aggregate anschaut. Also, Sie wissen das, wenn wir Wachstum in diesem Land messen wollen, dann geht es um das Bruttosozialprodukt, es geht um die Inflationsrate, es geht um Import-Export-Quoten. Daran messen wir immer die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Und was darin quasi nicht erfasst wird, beziehungsweise was darin erfasst wird, sind de facto nur marktvermittelte Tätigkeiten. Also alles, was über den Markt läuft, das wird erfasst. Nur das fließt sozusagen in das Bruttosozialprodukt. Ja? Und marktvermittelte Tätigkeiten, wie beispielsweise die nicht marktförmige Reproduktionsarbeit, werden ausgeblendet. Und genau das, also dass die Ausblendung unbezahlter Tätigkeiten, und zwar nicht nur auf der Haushaltsebene, auch sozusagen Gemeinschaftsarbeit, in Community Work und so weiter, wird komplett ausgeblendet. Und vor diesem Hintergrund, und das genau wird kritisiert von feministischen Ökonominnen, und vor diesem Hintergrund wird ein Engendering gefordert. Also ein Engendering der Makroökonomie, nämlich nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern auch auf einer politischen Ebene. Aber um ein Engendering der Wirtschaftspolitik erreichen zu können, müssen sich die Formen der Wissensproduktion verändern. Und genau das streben feministische Ökonominnen an. Die Veränderung der Wissensproduktion in gewisser Weise. Ich komme zu den Varianten des Engendering. Da gibt es sehr unterschiedliche. Auch da sind sie nicht alle einer Meinung, denn auch die feministische Ökonomie oder politische Ökonomie speist sich aus unterschiedlichen Strömungen. Ja? Und wir werden sehen, dass das da kritischere und weniger kritische gibt. Diane Elson, eine sehr berühmte feministische Ökonomin, hat sich der Reformulierung des Kreislaufmodells gewidmet. Das Kreislaufmodell ist ein Konstrukt, was vor allen Dingen in den ersten zwei Semestern in einer makroökonomischen Vorlesung allen beigebracht wird und gezeigt wird. Also es wird gezeigt, der Wirtschaftskreislauf beschäftigt sich mit den Aktivitäten der Wirtschaftssektoren und ihre Beziehungen zueinander. Und in der Regel werden drei Sektoren dargestellt, nämlich einmal die privaten Haushalte, die Privatwirtschaft und der Staat und wie diese zueinander in Beziehung stehen. Das heißt also, die Beziehung wird dargestellt in Güterströmen und sogenannten Geldströmen. Wir werden gleich ein Bildchen sehen, ja, aber ich erzähle das jetzt erstmal so. Ja. Und der Fokus, wie ich schon sagte, es geht ja um die marktvermittelten Tätigkeiten, der Fokus der Makroökonomie und dieses Kreislaufmodells liegt in den Geldströmen. Denn nur über diese Geldströme wird erfasst, was gesamtwirtschaftlich produziert wird und wie die Wirtschaftsleistung ist. Und genau daran bemisst sich die Volkswirtschaft, ja, also oder die volkswirtschaftliche Leistung. Das heißt also, Haushalte zahlen für den Konsum von Gütern. Sie konsumieren Güter, die von Unternehmen, von der Privatwirtschaft produziert werden. Aber sie zahlen dafür. Sie erhalten für ihre Arbeitskraft, die sie den Unternehmen anbieten, einen Lohn. Und der Staat kommt ins Spiel, indem dieser entweder Transferleistungen zahlt an die Unternehmen oder an die privaten Haushalte in Form von sozialen Leistungen und sozusagen private Haushalte Steuern zahlen und Unternehmen im besten Fall auch, ja? Im Idealfall sozusagen. Die Kritik der feministischen Ökonominnen ist jetzt, dass genau eine solche Darstellung des Verhältnisses den Blick auf das Verhältnis von Produktion und Reproduktion der Arbeitskräfte verschließt. Das heißt also, die Arbeitskräfte, die da angeboten werden, der Privatwirtschaft, werden als exogen gegeben angenommen. Ja? Können Sie dem folgen? Nicht? Also, das machen wir jetzt an dem Bildchen deutlich. Okay? Ganz oben haben wir den Privatsektor. Ja, das sind Unternehmen.
Kann sie das zum Einsatz bringen?
Oh ja.
Wir haben leider kein Laser, das ist die altmodische Form des
Lasers. Das sieht etwas martialisch aus dann, aber... Okay, also ich weiß noch nicht mal, ob ich da dran komme. Also da oben, ne, da haben wir den privaten Sektor. Und das ist sozusagen, was da passiert ist, also die fragen Arbeitskräfte nach, ja, und zahlen dafür einen Lohn. Also das ist sozusagen der formale Sektor. Vergessen Sie erstmal das untere, ne? Es geht jetzt erstmal nur um die formalen Kreisläufe. Dann haben wir den öffentlichen Sektor, auch da wird Arbeitskraft eingesetzt und auch dafür wird ein Lohn gezahlt oder ein Gehalt gezahlt. Ja? Und dann haben wir hier den Haushaltssektor. Und da sozusagen werden, also der Haushaltssektor fragt zum einen Güter vom Privatsektor nach, also sprich, ich kaufe mir einen Computer, ja, der von Microsoft, oder wer produziert Computer, keine Ahnung, HP, ja, der von HP produziert wird und ich zahle dafür Geld und jene, die bei HP arbeiten, bekommen einen Lohn, also das sind sozusagen die formalen Geldkreisläufe, die es da gibt, so. Und was hier ist, inwiefern diese Arbeitskraft produziert, also sprich, und vor allen Dingen reproduziert wird, also sprich, inwiefern diese Arbeitskraft arbeitsfähig gehalten wird mit ihrem Humankapital, also mit ihrem Bildungsstand, mit ihrer physischen und psychischen Verfasstheit, das wird ausgeblendet. Es wird so getan, als wäre Arbeitskraft exogen gegeben, als gäbe es das und fertig. Und was kritisiert wird von feministischen Ökonominnen ist, dass, dass sozusagen Liberalisierungspolitik, also eine Politik, ja, oder insgesamt neoliberale Politik, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff des Neoliberalen, aber dazu können wir ja vielleicht später was sagen, also dass sozusagen eine Liberalisierungs-, Privatisierungs- und Deregulierungspolitik insgesamt dazu führt, dass die Belastung in dem Bereich zunimmt, also dass beispielsweise, wenn sich Menschen keine sozusagen Pflege in Krankenhäusern mehr leisten können, wenn es keine Kitas gibt, wenn es sozusagen eine zunehmende Arbeitsbelastung gibt im privaten Bereich, ja, das ist zu, sie nennt das Depletion of Human Capabilities, also der Möglichkeiten, menschlichen Möglichkeiten, dass die sozusagen verfliegen, dass sie verschwinden, weil es eben eine zunehmende Arbeitsbelastung gibt. Vergessen Sie nicht, es geht jetzt nicht darum, dass die Frau den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich all diesen Arbeiten widmen kann und super fit ist, sondern es geht sozusagen um eine Dreifachbelastung von Frauen, nämlich aus der Erwerbsarbeit, aus der Hausarbeit der Unbezahlten und anderen Tätigkeiten, was Diane Elson in diesem NGO-Sektor, der vor allem auch im globalen Süden sehr wichtig ist, zusammenfasst. Also sozusagen Community Work etc. Ja? Das heißt also, konnten Sie jetzt dem folgen? Ist das jetzt klarer? Okay. Was Diane Elson sozusagen, wofür sie argumentiert ist, ja genau, wofür sie argumentiert ist, sozusagen, dass wir diese Beziehung nicht mehr in Geldströmen darstellen, sondern in Outputströmen. Denn wenn wir die Geldströme uns anschauen, also wer zahlt wofür, also wie die Beziehung beschaffen ist, dann ist sozusagen das Unternehmen der einzig produzierende Sektor. Aber wenn wir Outputströme, also im Sinne von, was wird von den einzelnen Sektoren geleistet, also nicht nur, es werden Güter produziert, sondern es wird sozusagen Humankapital zur Verfügung gestellt. Es werden menschliche Fähigkeiten produziert, reproduziert in diesen Haushalten. Wenn wir uns das anschauen, dann ist auch sozusagen der Haushaltssektor ein produzierender Sektor. Ja? Und da wird argumentiert, das ist sozusagen unheimlich wichtig für die Volkswirtschaft und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und übrigens, das ist ein Aspekt, als Fußnote für diejenigen, die sich mit Volkswirtschaft näher beschäftigen, der in der neuen Wachstumstheorie sozusagen eher berücksichtigt wird. Ja? Ja. Das war die eine Perspektive. Das heißt also, das Plädoyer hier ist, dass diese Politikmaßnahmen, also das Plädoyer ist eins gegen Liberalisierung Politik, eine Politik, die den Haushaltssektor übermäßig belastet und Frauen in ihrer reproduktiven Rolle sozusagen. Ja? Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, Integration, Berücksichtigung der unbezahlten Tätigkeiten als integraler Bestandteil der Gesamtwirtschaft. Das ist hier der Fokus. Ja? Eine andere Variante ist eine sehr interessante, wenn doch auch kritische. Der Ansatz ist von Ingrid Palmer. Diese knüpft an der neuen Institutionenökonomik an und die basiert auf sozusagen neoklassischen Annahmen, der sogenannten Grenzproduktivitätstheorie beispielsweise. Ich mache das jetzt sehr kurz, weil das ist jetzt wirklich sehr ökonomisch, aber diese Annahme ist wichtig, um zu verstehen, wie argumentiert wird. Und diese Annahme ist auch deshalb wichtig, um insgesamt zu verstehen, wie die Privatwirtschaft oder sozusagen wirtschaftsfreundliche Akteure in diesen Debatten argumentieren. Ja, also wenn es darum geht, nicht, dass der Staat nicht regulierend eingreift. Ich komme nachher wieder auf den Staat zurück, aber noch bin ich sozusagen bei diesen sehr ökonomistischen Ausführungen. Der Punkt ist, also neoklassische Annahmen heißt, unter der Annahme vollkommener Faktormobilität, das heißt, das sind stilisierte Fakten, ja? Das heißt also, also Produktionsfaktoren sind beispielsweise Arbeit, Boden, Kapital, ja? Also dass diese beliebig mobil sind, je nachdem, wo sie mehr Lohn, wo sie mehr höhere Zinsen erlangen, etc., dass man das beliebig rumschieben kann, was im Grunde genommen ja nicht stimmt. Ne? Also wenn wir uns anschauen, dass Migrationsströme reguliert werden, also Faktor Arbeit kann nämlich eben nicht ganz schnell mobil irgendwo hingehen, weil es so etwas wie Grenzen gibt, weil es so etwas wie Migrationspolitik gibt. Aber lassen wir das beiseite. Also die neoklassische Theorie geht davon aus, es gibt vollkommene Faktormobilität. Und dann gehen sie davon aus, dass es abnehmende Grenzerträge gibt. Das ist also Grenzerträge ist der Einsatz eines Produktionsfaktors. Also bei dem Einsatz des Produktionsfaktors erzielen wir ja eine Einheit Output. Und am Anfang steigen die Erträge und ab einem bestimmten Punkt reduzieren sich diese Erträge. Also das wurde deutlich gemacht im Agrarsektor, wenn wir beispielsweise eine bestimmte Größe, eine bestimmte Parzelle Land haben, Boden, und wenn jetzt ein Mensch darauf arbeitet und sät, dann eine zweite Person, dann eine dritte Person, nimmt sozusagen der Ertrag immer mehr zu und ab einer bestimmten Größe gibt es eine Sättigung, weil da so viele Menschen dann auf dem Boden arbeiten, dass dieser Boden nicht mehr genug Ertrag abwirft. Das heißt also, die Erträge nehmen ab. Das ist die Idee der Grenzerträge. Und nach der neoklassischen Theorie ist der Einsatz von Produktionsfaktoren dann effizient, wenn sozusagen der Wertgrenzprodukt bzw. wenn die Grenzerträge ihrem Reallohn entsprechen. Also das heißt, man setzt beispielsweise Arbeit nur so lange ein, wenn der Ertrag, den dieser Mensch produziert, dem Reallohn entspricht. Das ist total trocken und langweilig, ich weiß, aber es ist total zentral als Argumentationsfigur. Ja? Das sind die neoklassischen Annahmen. Was jetzt Palmer macht mit der neoinstitutionalistischen Perspektive ist, dass sie noch die Rolle von Institutionen hinzunimmt, nämlich die Rolle von formellen und informellen Normen und Regeln, und dass diese nämlich die Tauschakte der Menschen auf den Märkten anleiten. Das ist auch ganz zentral. Ja? Und das Interessante ist, dass Palmer im Gegensatz zu Diane Elson nicht diese Annahmen hinterfragt. Und es geht auch nicht um eine Reformulierung dieser Annahmen, sondern sie nutzt diese, um ihr Argument zu stärken, nämlich ihr Argument, dass diese, dass ökonomische Vorgänge geschlechtsspezifisch sind. Und sie argumentiert, das sei ein Scheitern für die Liberalisierungspolitik und für die Strukturanpassungsmaßnahmen, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika. Also das ist so ihr lokaler Kontext. Aber sie sagt, diese Maßnahmen sind deshalb gescheitert und haben zu negativen sozialen Auswirkungen geführt oder konnten nicht funktionieren, weil nicht berücksichtigt wurde, dass diese ökonomischen Vorgänge alle geschlechtsspezifisch sind. Die Argumentation ist wie folgt. Geschlechtliche Arbeitsteilung, also sprich, Frauen arbeiten zu Hause, Männer sind in der Erwerbsarbeit tätig, führt nach Palmer zu ineffizienten Marktergebnissen. Das heißt also, der Arbeitseinsatz, wenn wir zurückdenken an den Grenzproduktivitätssatz, Der Arbeitsansatz von Frauen im Haushalt ist ineffizient, laut Palmer, da es keinen Lohn gibt. Das heißt also, ja, dass Frauen unendlich in dieser Hausarbeit eingesetzt werden. Also es gibt keinen Punkt, an dem gemessen werden kann, ab wann ist der Arbeitseinsatz ineffizient, weil es ja keinen Lohn gibt. Das heißt, sie werden also übermäßig ausgebeutet, wenn man so will, weil sie permanent arbeiten, ja, nonstop. Dann, es gibt keine Faktormobilität, nämlich die Reallokation der Arbeitskraft Frau wird gehemmt durch die Reproduktionsarbeit. Also das heißt, die Reproduktionsarbeit ist das zentrale Problem für Ingrid Palmer. Sie sagt, die unbezahlte Arbeit zu Hause ist für Frauen eine Markteintrittsbarriere, weil sie müssen diese ja erstmal sozusagen verrichten, ehe sie sozusagen auf dem Markt ihre Arbeitskraft anbieten können. Das heißt also, dadurch, dass es keinen Lohn gibt zu Hause, gibt es ja auch nichts, wonach sie bemessen könnte, wo ihr Arbeitseinsatz effizienter ist oder wo der Haushalt bemisst ja nicht, ab wann es sich nicht mehr lohnt, die Arbeitskraft Frau im Haushalt einzusetzen, weil es keinen Lohn gibt. Ja. Ein weiterer Punkt, also genau, sie konzeptualisiert sozusagen die Reproduktionsarbeit als eine Art Steuer. Sie werden wissen, liberale, also liberale neoklassische Theoretiker oder liberale Politiker konzeptualisieren ja Steuern oder finden ja Steuern immer sehr problematisch, also den Eingriff des Staates, weil es sozusagen zu Preisverzerrungen führen würde. Sie sprechen von Wettbewerbsverzerrungen, ja, durch den Eingriff in die Preise, in die Preisstruktur. Und Palmer konzeptualisiert in analog dazu und sagt, es gibt sozusagen aufgrund dieser ganzen Defizite geschlechtsbasierte Wettbewerbsverzerrungen. Ein weiterer Punkt sind die gesellschaftlichen Normen, die sozusagen zur Benachteiligung von Frauen auf dem Markt führen. Sie sind mit höheren Transaktionskosten konfrontiert. Das heißt also beispielsweise, Frauen haben keinen Zugang zu Krediten in vielen Ländern beziehungsweise zu schlechteren Bedingungen. Denken Sie nur an die Subprime-Krise, ja, die von den USA ausging, wo ein ganz zentraler Punkt war, dass vor allen Dingen afroamerikanische Frauen zu sehr, sehr schlechten Bedingungen überhaupt Kredite bekommen haben, zu massiv schlechteren Bedingungen als andere. Also das heißt, diese gesellschaftlichen Normen sind ganz zentral für die Situation auf dem Markt. Ich stelle jetzt die beiden Positionen gegenüber. Nach Diane Ersten bedeutet ein Ingendering, wie ich schon vorhin sagte, Frauen und ihre unbezahlte Reproduktionsarbeit als Bestandteil der Gesamtwirtschaft zu berücksichtigen. Das heißt also, sie fordert quasi, bevor irgendwie, nehmen wir mal die Finanzpolitik, finanzpolitisch geplant wird, wo etwas gekürzt wird oder wo Geld reingesteckt wird, wie investiert wird oder bevor zum Beispiel geplant wird, wirtschaftspolitisch, fiskalpolitisch, ob wir nun antizyklisch vorgehen oder prozyklisch, also das heißt die Ausgaben erweitern in Bereichen, wenn wir ein Konjunkturtief haben oder beziehungsweise ob wir sparen, ja, dass diese Entscheidungen immer vor dem Hintergrund getroffen werden müssen, dass diese doch Auswirkungen haben auf den Haushaltssektor. Ingendering bei Palmer hingegen bedeutet einfach nur, die geschlechtsspezifischen Wettbewerbszerrungen zu überwinden. Der Politikansatz bei Diane Ersten wäre beispielsweise schlichtweg zu sagen, einfach keine Sparpolitik mehr, also eher keynesianische, also eine expansive Fiskalpolitik, dafür würde sie sozusagen plädieren, keine Sparpolitik mehr gegen die Liberalisierungspolitik und gegen Privatisierungspolitik, also gegen, ja, und oder wenn es nicht möglich ist, zumindest die negativen Folgen durch sozialkompensatorische Maßnahmen abzufedern. Also, dass dann ganz speziell geschaut wird, wen treffen diese Politikmaßnahmen am stärksten und wie können wir diese Menschen vor sozialem Absturz sozusagen schützen. Der Politikansatz bei Palmer wäre eine Kommunifizierung der unbezahlten Hausarbeit. Das heißt also, dass die Hausarbeit marktwirtschaftlich organisiert wird oder befördert wird durch die öffentliche Hand. Also, dass dann, keine Ahnung, Unternehmen das anbieten, aber dann Steuern dafür erhoben werden, zum Beispiel in spezifischer Weise. Und sie plädiert für Gleichstellungsgesetze, damit Frauen sozusagen auch im Markt, auf dem Markt gleichgestellt sind. Das haben wir ja zum Teil, aber okay. Ja? Das heißt also, wenn wir das jetzt so gegenüberstellen, Diane Erzen räumt der weiblichen sogenannten Fürsorgearbeit und deren Funktionsprinzipien, nämlich soziale Verantwortung etc., einen eigenen Stellenwert in der Gesamtwirtschaft ein, weil sie sagt, das sind wichtige Prinzipien und das ist eine notwendige Tätigkeit, damit die Gesamtwirtschaft funktioniert, weil wenn wir sozusagen Arbeitskräfte haben, die nicht gebildet sind, psychisch, physisch nicht in der Lage sind zu arbeiten, ja, dann haben wir ein volkswirtschaftliches Problem. Aktuelle Debatte, Burnout als ein volkswirtschaftliches Risiko, ja, so wird gerade in den Medien diskutiert. Palmer dagegen fasst die weibliche Fürsorgearbeit als ein Wettbewerbshindernis. Ja, sie sagt, wir müssen das möglichst kommodifizieren, marktwirtschaftlich organisieren. Aus einer theoretischen, feministisch-theoretischen Perspektive kann man nun sagen, dass Diane Erson eher differenzfeministisch argumentiert, sprich, sie räumt sozusagen weiblichen Werten an der Stelle einen besonderen Stellenwert ein. Und ein weiterer Punkt ist, ich weiß nicht, ob Sie das raushören konnten, ich weiß nicht, inwiefern Sie solche Ansätze studiert haben, aber Diane Erson argumentiert eigentlich im höchsten Maße marxistisch. Ja? Und sie ist auch Marxistin, aber sie packt es, und jetzt komme ich quasi mit dem Hasen aus dem Sack oder aus dem Hut, sie packt es in die Logik der Wirtschaftswissenschaften, um sich auch Gehör zu verschaffen, um zu verdeutlichen, was der Punkt ist. Ja? Aber es ist eine marxistische Argumentationsweise, nämlich die Reproduktion der Reproduktionskräfte und das eben, nämlich die ganze Debatte um die Frage, inwiefern diese Reproduktionsarbeit auch einen Wert schafft. Also sie argumentiert eigentlich mit diesem Kreislaufmodell die ganze Zeit dafür, dass diese Reproduktionsarbeit einen Wert schafft. Und da gibt es ja kritische Auseinandersetzungen, ob dies der Fall ist oder nicht in den marxistischen Diskussionen. Ingrid Palmer hingegen nimmt eine liberal-feministische Position ein. Das heißt, liberal-feministisch bedeutet, wenn wir Gleichstellung, also wir müssen nur dafür sorgen, dass Frauen in staatlichen Institutionen gleichgestellt sind, beispielsweise repräsentativ etc. Und wir brauchen Gesetze und dann wird es schon gerichtet. Ja, dann sind wir das Problem los. Plus, wir müssen die Bedingungen schaffen, dass Frauen gleichermaßen wie Männer auf dem Arbeitsmarkt tätig sein können. Und wir müssen eben die geschlechtliche Arbeitsteilung insofern sozusagen auflösen, diese Starre, indem wir das vermarktlichen. Das sind sozusagen die zwei gegenüberliegenden Positionen. Und Sie sehen, die sind fundamental unterschiedlich. Also Palmer verharrt in der Marktlogik, wohingegen Diane Erson ganz klar sich dagegen wendet. Und trotz dieser Unterschiede gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das ist die implizite, aber positive Bezugnahme auf den Staat. Ja, beide appellieren an den Staat als zentrale Instanz, dass dieser doch diese missliche Lage aufhebe. Die eine liberal-feministisch und die andere dann in dem Fall, auch wenn es in den marxistischen Annahmen wurzelt, aber in ihren Texten argumentiert sie sozusagen für eine expansive sozusagen Fiskalpolitik, für keynesianische Politik. Und meine These ist sozusagen, dass die feministische Globalisierungsforschung nicht umhinkommt, sich mit der Rolle des Staates theoretisch auseinanderzusetzen. Denn die Frage stellt sich, können wir uns so positiv auf den Staat beziehen? Warum sollte der Staat ein Allianzpartner für Feministinnen oder feministische Belange sein? Also im Sinne der Gleichstellung, Gleichberechtigung etc. Die Staatsanalyse, die feministische Staatsanalyse, hat zum Ziel, herauszuarbeiten, inwiefern Geschlecht ein konstitutives Element des Staates ist, also inwiefern staatliche Institutionen vergeschlechtert sind, das ist ein furchtbarer Begriff, also im Englischen sagt man gendered, inwiefern diese Institutionen gendered sind und weiterhin, wie durch staatliche Politik in verschiedenen Politikfeldern Geschlechterhierarchien überhaupt hergestellt werden und reproduziert werden. Man denke an die Sozialpolitik beispielsweise, die ja durchaus immer wo es unterschiedliche Maßstäbe gibt für Frauen und Männer. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Ich trinke jetzt mal eine Runde. Eine Sekunde. Insgesamt, wenn wir uns jetzt die politikwissenschaftliche die politikwissenschaftlichen Auseinandersetzungen in der Geschlechterforschung anschauen zum Staat, sehen wir doch, dass es unterschiedliche Einschätzungen gibt. Also es gibt eine sehr rege, vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, feministische Wohlfahrtsstaatsforschung, die die Rolle des Staates als doch sehr unterschiedlich einschätzt. Und da gibt es die Stränge, also ich habe jetzt drei Stück, es können noch mehrere Stränge durchaus, also noch so Auszweigungen, marginale Unterschiede können dann ausgemacht werden, aber doch die zentralen Stränge sind jene, die sich sehr positiv auf den Staat beziehen, nämlich da wird vom State Feminism gesprochen, das ist die positive Bezugnahme, vor allem in den Analysen der skandinavischen Wissenschaftlerinnen. Und hier wird der Staat als wichtiger Akteur zur Herstellung einmal der sozialen Gerechtigkeit gesehen, aber auch zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn wir an den skandinavischen Wohlfahrtsstaat denken, dann ist verständlich, warum die sich positiv darauf beziehen. Es gab dann in den 80er, 90er Jahren doch sehr kritische Stimmen eher aus dem deutschsprachigen Raum, die vom männerbündischen Staat gesprochen haben. Männerbündisch im Sinne von, dass nämlich die staatlichen Institutionen doch zum größten Teil von Männern dominiert sind, dass sozusagen die Bürokratien, dass es da eine strukturelle Geschlechterungleichheit gibt, nämlich indem eigentlich nur Männer rekrutiert werden, dass Frauen kaum repräsentiert sind und dass sich das sozusagen auf die Politik niederschlägt. In eine ähnliche Richtung, also diese Forschung schauen sich vor allen Dingen wirklich Bürokratien und einzelne Bereiche der staatlichen, also der Staatsstrukturen an. Ein anderer, ein bisschen anders gearteter Strang sagt, es gibt den patriarchalen Wohlfahrtsstaat, und da wird nämlich geschaut, wie die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die soziale Ungleichheit durch den Staat reproduziert wird, durch verschiedene Politikmaßnahmen. Ja, also das heißt, also hier wird ganz genau nochmal geschaut, inwiefern der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat Geschlechterungleichheiten letztlich reproduziert. Und auch das, da wird Sie nicht wundern, dass dieser Forschungsstrang eher aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Also sprich, die deutschen Politikwissenschaftlerinnen stehen dem Staat doch sehr kritisch gegenüber. Und das hat, also begründet wird das vor allen Dingen theoretisch. Und jetzt komme ich sozusagen zum Teil der politischen Theorie. Nämlich verwiesen wird auf eine wichtige staatstheoretische Auseinandersetzung von Carol Pateman. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff für einige von Ihnen? Hat sich jemand mal mit Carol Pateman auseinandergesetzt? Oder was von ihr gelesen? Okay. Also, sie kritisiert die Vertragstheorien. Also die Vertragstheorien des 16. und 17. Jahrhunderts, die formuliert wurden von den Vertragstheoretikern wie Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Ja? Und da geht es darum, dass die Vertragstheorie ist sozusagen die normative Grundlage für die moderne Staatsidee. Ja? Und es ist ein Gedankenexperiment. Das ist jetzt nicht so, dass da tatsächlich so ein Vertrag geschlossen wurde, sondern es ist ein Gedankenexperiment, das ist ein Versuch, es theoretisch zu fassen, wie es zu dieser Staatsidee kommen konnte und zu einer Form von modernen Staatlichkeit. Die Idee des Gesellschaftsvertrages, also wie gesagt, das ist eine Begründungsfigur, dieser Gesellschaftsvertrag, für das Gewaltmonopol des Staates. Die Annahme ist, dass in freiwilliger Übereinkunft zwischen den Gesellschaftsmitgliedern eine staatliche Herrschaft begründet wird. Und der Ausgangspunkt hierfür ist, dass es vorher keine Gesellschaft gab, nämlich den sogenannten Naturzustand. In diesem Naturzustand gibt es keine Gesellschaftlichkeit, sondern da agieren Menschen, die, und da gibt es Unterschiede zwischen den Vertragstheoretikern, worauf ich jetzt nicht im Großen eingehen möchte, die sozusagen autonom sind, die gleich sind, also da gibt es Unterschiede, und die vernunftsfähig sind, dass diese Menschen auf Kampf und Konkurrenz ausgerichtet sind. Thomas Hobbes spricht sogar von einem Kriegszustand jeder gegen jeden. Ja? Also er überspitzt es am meisten und sein Menschenbild ist wirklich extrem negativ, also sozusagen der Mensch als egoistisch, machtstrebend und immer darauf bedacht, seine Position zu stärken. Und in diesem Naturzustand gibt es keine Ordnungsmechanismen. Also sprich, Menschen müssen ihren Eigentum und ihre Freiheiten selber verteidigen. Und aus dieser Situation, aus dieser anarchischen Situation de facto, in dem es permanenten Kampf und Konkurrenz gibt, daraus gründet sich die Notwendigkeit, eine politische Ordnung zu begründen. Also das heißt, mit dem Gesellschaftsvertrag wird beschlossen, dass man eine Gesellschaft gründet, sozusagen bestimmte Kompetenzen delegiert, dass man eine Gewaltmonopol des Staates errichtet, der dann für diese Ordnung sorgt und damit wird der Naturzustand verlassen. Das heißt, also Individuen haben ein Interesse an der politischen Ordnung, delegieren Herrschaft an einen Souverän, der sie vor willkürlicher Herrschafts- und Gewaltausübung durch andere schützt. Die Geltungsgrundlage für staatliche und rechtliche Autorität ist letztlich das Eigeninteresse des Individuums, nämlich Schutz seiner Freiheit und des Eigentums. Und die These von Carol Pateman ist nun, dass dieser Gesellschaftsvertrag zugleich ein Geschlechtervertrag ist. Dass dieser Gesellschaftsvertrag eben kein Vertrag von Gleichen unter Gleichen ist, sondern einer, wo auch differenziert wird, qua Geschlecht. Und Zitat, sie sagt, Frauen sind im Grundvertrag nicht Partei, sie werden aber auch nicht im Naturzustand gelassen. Zitat Ende. Das heißt also, was ganz zentral ist in dem Geschlechtervertrag, in dieser Idee des Geschlechtervertrags ist, dass, dass Frauen vermittelt über die Ehe, über den Ehevertrag, den sie als eine Art Arbeitsvertrag fasst, nämlich die Ehefrau ist als Hausfrau auf den privaten Bereich festgeschrieben, ja? Das wird über den Ehevertrag festgehalten und dass Frauen über den Ehevertrag durch die Institution der Ehe vermittelt, zwar einerseits ausgeschlossen werden aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft und nichtsdestotrotz vermittelt über diese Ehe, die Institution Ehe, auch in dieser mitbegründet sind, eingefasst sind. Das heißt also, Frauen werden untergeordnet in die familiale Privatheit und es ist ein Ausschluss aus der rechtlichen Gleichheit. Und bedeutete also der Gesellschaftsvertrag für Männer die individuelle Freiheit, bedeutet diese für Frauen letztlich im Geschlechtervertrag die familiale Unterordnung. Der Grundvertrag ist der Freiheitsvertrag und der Geschlechtervertrag, aber ist gleichzeitig, also der mit dem Grundvertrag einhergeht, ist sozusagen ein Unterwerfungsvertrag, wie es Carol Pateman formuliert. Und der Hintergrund ist, und sie hat die Texte der Vertragstheoretiker analysiert und stellt fest, dass der Hintergrund dafür ist, dass die Vertragsfähigkeit von Frauen sozusagen abgesprochen wird. Das heißt also, indem sie Frauen bestimmte Eigenschaften zuordnen, diesen zuschreiben, nämlich beispielsweise Emotionalität, deshalb also nicht die Fähigkeit, vernünftig zu sein, also die Vernunftsfähigkeit wird ihnen abgesprochen beispielsweise. Dann aber auch, dadurch, dass ihnen das abgesprochen wird, sind sie auch nicht in der Lage, überhaupt Eigentum zu besitzen. Sie sehen, also etwas, was damals eine Geltung hatte, ist nach wie vor sehr relevant, wenn wir zum Beispiel betrachten, dass in manchen Ländern durchaus nach wie vor Frauen kein Eigentum besitzen, keine Besitzrechte an Land haben, dadurch auch nicht kreditwürdig sind. Ja? Also das heißt, die Idee des Eigentums ist ein zentraler, um vertragsfähig zu sein. Und das sozusagen wird ihnen abgesprochen. Sie sind nicht vernunftsfähig, sie sind sozusagen nicht vertragsfähig und sie besitzen kein Eigentum. Ja? Und genau, und dadurch werden sie sozusagen aus dem Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen. Und dieser Gesellschaftsvertrag, Gleichgeschlechtervertrag, ist auch nochmal so beschaffen, dass der Staat zwar für Ordnung und sozusagen für Ordnung sorgen kann, für die Freiheit der einzelnen Individuen, der männlichen Individuen, aber gleichzeitig kein Recht hat, in das Private einzugreifen. Und genau darin, also dieses Ineinandergreifen dieser Verträge, ist das zentrale Spezifikum, nämlich, dass der Staat zwar, also dass, es, dass die Herrschaft delegiert wird von den Einzelnen an den Staat, dass dieser Ordnung, für Ordnung sorgen kann und sozusagen, dass es einen Souverän gibt, der private Sektor aber davon ausgeschlossen ist. Ja? Und Sie werden sich vielleicht, ich weiß es nicht, erinnern, in den 70er Jahren war so ein Slogan der Frauenbewegung, der zweiten Frauenbewegung, das Private ist politisch und das Private ist öffentlich, weil nämlich der private Bereich vollkommen ausgeschlossen wurde von staatlicher Regulierung. Jetzt könnten Sie fragen, so what? What's the problem? Ja? Aber das Problem ist beispielsweise, dass so etwas wie Gewalt gegen Frauen im Haushalt, Unterdrückung etc. nicht Gegenstand der Politik war, weil eben in das Private nicht eingegriffen werden darf oder durfte. Ja? Und genau dagegen haben sich Frauen der zweiten Frauenbewegung oder Feministinnen sehr stark aufgelehnt und gesagt, das Private ist politisch. So, das ist ein Beispiel. Aber ein anderes ist zum Beispiel, es geht dann weiter, die feministische Wohlfahrtsstaatsforschung, da bin ich auch fast fertig, sie greift nämlich genau diesen Aspekt auf und sagt, dass Frauen soziale Rechte nur vermittelt über die Ehe gewährleistet werden, also oder gestattet werden. Überlegen Sie mal, wie unser Sozialstaat beschaffen ist. Es ist über die Erwerbsarbeit in erster Linie. Ja? Und über ein Ehegattensplitting beispielsweise, also da sehen Sie, dass der Staat eben nicht geschlechtsneutral ist oder nicht geschlechtergerecht, sondern dass sozusagen so, wie unser Staat konstituiert ist, im tiefsten Sinne geschlechtlich ist. Also das Ehegattensplitting, also wir haben im Grundgesetz zwei Prinzipien, die im Mittelpunkt stehen. Das eine ist die Gleichstellung der Geschlechter auf der einen Seite, aber auch Schutz der Familie und Ehe, der Institution Ehe. Ja? Und wenn wir schauen, wo da der Schwerpunkt gelegt wird, ist es letztlich der Schutz der Familie aktuell in Deutschland, nach wie vor. Weil das Ehegattensplitting bevorteilt jene Konstellation in den Haushalten, also diejenigen haben einen steuerlichen Vorteil, indem es eine Person gibt, die Vollzeit tätig ist, ja, und wenn es eine Person gibt, die zumindest Teilzeit oder gar nicht tätig ist. Und je weniger die zweite Person verdient, umso höher sind die steuerlichen Vorteile, um es mal ein bisschen banal auszudrücken. Ja? So. Und das ist zum Beispiel, darin zeigt sich die Geschlechtlichkeit des Staates. Und umgekehrt, also wenn beispielsweise die Sozialleistungen werden auch über die Erwerbsarbeit organisiert. Und wenn wir gucken, Frauen sind mehrheitlich Teilzeit erwerbstätig oder eben nicht, ne? Also weil sie eher den Haushaltspflichten nachgehen, dann haben sie einen Nachteil. Ja? Einen Nachteil in den Sozialversicherungen, weil sie immer weniger Beiträge zahlen, weniger Punkte, Rentenpunkte bekommen etc. Ja? Und bekommen dann zwar als Ehefrau zwar nochmal Rentenpunkte für, also wenn sie wenn sie ein Kind kriegen, aber das ist vermittelt über den Status der Ehefrau und Mutter. Ja, also es sind sozusagen Rechte, soziale Rechte vermittelt über den Status der Ehefrau und des Mutterseins unter anderem. Okay. Ich komme zum Schluss. Diane Erbsen und Palmer, so unterschiedlich sie sind, rekurrieren beide auf den Staat als zentrale Instanz. Und ich wollte mit diesem Vortrag doch zumindest kurz zeigen, wie wichtig es ist, staatstheoretisch solche Forderungen, also Analysen und Forderungen zu reflektieren, um zeigen zu können, welche Auswirkungen staatliche Politik auf die Geschlechterverhältnisse hat. Ja? Es ist nämlich nicht so, dass wir einfach sagen können, der Staat richtet das dann schon, wir müssen es nur fordern und dann funktioniert alles, ja? Also, solange wir nur die Gesetze haben und solange wir nur die sozialpolitischen Maßnahmen haben, sondern wir sehen, wie tief sozusagen asymmetrische Geschlechterverhältnisse in Staatstätigkeiten und sozusagen in der Rolle des Staates eingewoben sind, richtig, ja. Was ich damit verdeutlichen wollte, ist sozusagen die tagspolitische Relevanz der politischen Theorie, weil oft wird gefragt, ja, politische Theorie, wozu? Aber es hat eine tagespolitische Relevanz, nochmal zurückzugehen, zum Beispiel zu der Idee des Gesellschaftsvertrages und zu gucken, wie denn der Staat sozusagen beschaffen ist in ihren Grundzügen. Und dann gibt es natürlich Unterschiede. Also wie gesagt, der deutsche Wohlfahrtsstaat funktioniert anders als der skandinavische, als andere etc. etc. Aber genau darum geht es sozusagen, genau zu analysieren, welche Politikmaßnahmen unternommen werden können und welche Ansprüche überhaupt an den Staat gestellt werden werden können. Das heißt also, warum ist das wichtig, das zu reflektieren? Der Staat ist kein neutraler Ort. Die staatliche Politik, der unterliegen bestimmte Vorstellungen von den richtigen Geschlechterverhältnissen. Die Debatte im Moment zum Beispiel in Deutschland zu Betreuungsgeld. Ja? Also es gibt sozusagen Vorstellungen über die richtigen Geschlechterverhältnisse. Und das ist nicht so, dass es da immer einen Konsens gibt, einen gesellschaftlichen, sondern es wird darum gerungen. Ja? Eine andere Analyse, also würden wir sozusagen jetzt eine kritische Staatsanalyse den Analysen von Diane Elson und Ingrid Palmer zufügen, kämen wir zu anderen Politikempfehlungen. Wir würden nicht einfach unreflektiert auf den Staat rekurrieren, sondern wir würden schauen, inwiefern, also nicht nur Politikwandel, sondern wie gesellschaftlicher Wandel vorangetrieben werden kann. Also das heißt, eine Frage, die sich nach wie vor stellt, und dafür habe ich jetzt keine Lösung, ist, wo muss Politikwandel in Bezug auf die ökonomische Globalisierung und Geschlechtergleichstellung überhaupt ansetzen? Ja? Inwiefern können wir auf den Staat rekurrieren? An welchen Stellen? An welchen Stellen müssen wir vorsichtig sein? Und da gibt es ganz starke Auseinandersetzungen, vor allen Dingen hier in Deutschland, sehr kritische Positionen zur positiven Bezugnahme auf den Staat. Danke soweit. Das war's.
Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Challa, für diesen spannenden Vortrag, der alle von uns, glaube ich, betrifft. Geschlechtergerechtigkeit geht in beide Richtungen. Ich habe mich in meinem Nebenfachstudium der VWL immer wieder gefragt, wie es gerade kommt, dass in den makroökonomischen Modellen ein Gleichgewicht dann zustande kommt, wenn die Männer jeweils 8 Stunden am Tag arbeiten und der Rest vollkommen ausgeblendet wird. Ja, das geht sehr stark in die Richtung und ich glaube, wir haben eine mögliche Antwort. Sie haben sich sonst zwischen Diane Elson, Ingrid Palmer und den anderen, die Sie genannt haben, nicht eindeutig positioniert. Vielleicht sind eine Reihe von Fragen entstanden, auf die Sie noch konkretere Antworten geben möchten. Und damit möchte ich an das Plenum geben, ja, zahlreiche Fragen, Kommentare an Frau Challa zu richten. Bitte schön.
Feministische Gesetze beide durchzusetzen, brauchen wir unbedingt eine makroökonomische Entwicklung zu haben. Zum Beispiel, dass der Knut ganz besonders mit diesem Wohlfahrtsstaatszustand, oder können wir auch in eine mehr neutrale gleichzeitig eine Geschlechtergerechtigkeit haben? Oder geht es nur oder bezieht es nur auf eine Wohlfahrtsstaatszustand?
Okay, ich versuche Ihre Frage zu wiederholen und Sie sagen mir, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also Ihre Frage war, geht es darum, Geschlechtergerechtigkeit, kann man das allgemein realisieren oder bezieht sich das nur auf den Wohlfahrtsstaat? Habe ich das richtig verstanden? Nein, also es gibt sehr breite Diskussionen natürlich, wo verschiedene Dimensionen der Geschlechtergerechtigkeit in den Blick genommen werden. Ja, also es geht sozusagen, ich sage erstmal, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, also was meine Argumentation war, und gehe dann auf andere Dimensionen ein. Ich habe den Wohlfahrtsstaat beziehungsweise eher die wohlfahrtsstaatliche Dimension in den Blick genommen, weil es mir ja um ökonomische Entwicklungen ging. Ne? Also weil ich die ökonomische Globalisierung in den Blick genommen habe und dafür argumentieren wollte, warum wir uns eigentlich mehr mit ökonomischen Fragen auseinandersetzen müssen, beziehungsweise wie es feministische Ökonominnen oder Politökonominnen getan haben, weil, wissen Sie, für den Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat sind ja die makroökonomischen Bedingungen ganz zentrale. Ja? Das heißt also, ob wir sparen müssen, ob wir in einer Finanzkrise sind, ja, und sparen müssen, bestimmt weitestgehend, ob wir sozialpolitisch aktiv werden können. Ich hole aus, also um das nochmal klar zu machen, wenn wir an die Konjunkturpakete denken, im Zuge der Krise, die es gab, ja, was hier gemacht wurde, waren Milliarden dafür ausgeben, zum Beispiel für die Abwrackprämie. Das war eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Aber es ist eben nicht nur eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Ja? Es geht darüber hinaus. Ja? Und in dem Moment hatte sozusagen die Regierung ganz klar die Exportindustrie im Blick, weil sie sehr exportorientiert ist. Man hätte aber auch eine andere Position einnehmen können und sagen können, weil es wurden Milliarden ausgegeben, sprich, das Geld muss irgendwann irgendwo gekürzt werden. Zum Beispiel im Bildungssystem, ja? Oder in der Hochschulbildung. Ja, wir werden noch mit massiven Kürzungen konfrontiert werden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird so getan in Deutschland, als hätten wir die Krise überwunden, haben wir nicht. Wir sind mitten in der Krise. So. Das wird also, Entscheidungen von damals werden noch in der Zukunft Konsequenzen haben, nämlich Konsequenzen darauf, wo gespart wird. Ja? So. Und man hätte natürlich eine andere Position einnehmen können und da hilft eine auch, nicht nur eine globalisierungskritische Perspektive, sondern eben auch eine feministische Perspektive, nämlich, dass man sagt, ja, also wir hätten anders investieren können. Wir hätten den Fokus auf die Exportindustrie wegnehmen können, hin den Binnenmarkt zu stärken. Ja? Den Binnenmarkt heißt, den Dienstleistungssektor in Deutschland zu stärken, beispielsweise. Den Bereich der Gesundheit und Pflege zu stärken, den Bildungssektor, den Hochschulsektor zu stärken, den zu expandieren und da sozusagen mehr Geld zu investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja? Auch da werden ja Arbeitsplätze geschaffen. Ja? Aber der Effekt ist von den Politikmaßnahmen, die gemacht wurden, dass natürlich, dreimal dürfen Sie raten, in Zukunft im öffentlichen Bereich gespart wird. Ja, damit werden wir noch konfrontiert. So, das hat eine geschlechterpolitische Dimension, ja, weil wenn im öffentlichen Sektor gespart wird, wie ich das ja dargestellt habe, wird es auch nicht nur Männer auf Männer Auswirkungen haben, sondern auch geschlechtsspezifische Wirkungen haben. So. Und deshalb, also mir ging es darum, genau das in den Blick zu nehmen, ökonomische Zusammenhänge und zu gucken, was kann der Staat oder wie kann da, also oder wie wird für Geschlechtergerechtigkeit im ökonomischen und sozialen Bereich argumentiert. Aber es gibt natürlich andere Dimensionen der Geschlechtergerechtigkeit, keine Frage. Ja, zum Beispiel es ist zwar auch ein wirtschaftspolitischer Bereich, aber es ist nicht makroökonomisch in dem Sinne, nämlich die Frage, wie Frauen vermehrt in die Erwerbstätigkeit kommen. Ja, wie kann man so etwas befördern? Aber andersrum, weil Sie ja gesagt haben, beide Seiten, ja, andersrum könnte man fragen, man hat ja in vielen Studien nachgewiesen, Jungs, ja, sind die, also Jungs, Jungen, ja, also Kinder, sind die Bildungsverlierer. Ja? Also die Frage ist, also vor allem migrantische Jungs, wie kann man da auch Geschlechtergerechtigkeit herstellen, in den Schulen etc.? Also wie kann man so etwas befördern? Es geht also tatsächlich in beide Richtungen. Es ist mehrdimensional. Ich habe jetzt sozusagen nur die ökonomische Perspektive in den Blick genommen, weil das ein Bereich ist, der total außer Acht gelassen wird. Und es gab natürlich in Deutschland einen sehr starken Konsens, dass es die Abwrackprämie gab. Ja, aber jetzt haben wir in viel Blech investiert, aber das verpufft. Es war keine langfristige Investition, so meine These zumindest. Sie können dazu vielleicht eine andere Position haben, aber das ist meine Position. Hm.
Ja, weitere Fragen?
Sie haben gerade von der Erwerbstätigkeit von Frauen gesprochen. Bieten die Autoren oder haben Sie eine Lösung dafür, dass die vermehrte Erwerbstätigkeit von Frauen irgendwie sich auf die Demografie oder noch weiter auf die Demografie auswirken könnte, beziehungsweise wie sie sich auswirkt, dass die Frauen noch weniger Kinder bekommen, beziehungsweise Männer auch immer weniger bereit sind?
Okay, also nein, das ist eigentlich ein Bereich, den ich mir jetzt so gar nicht angeschaut habe. Achso, die Frage wiederholen. Also Ihre Frage war, ob sozusagen die Zielsetzung, die Erwerbstätigkeit der Frau, die zu erhöhen, ob das nicht negative Auswirkungen auf den demografischen Wandel hat, nämlich in der Form, dass Frauen noch weniger Kinder kriegen. Ne? Das war so Ihre Frage und ob die Autorinnen darauf eingehen. Nein, tun sie nicht. Das ist nicht ihr Fokus. Also es geht wirklich um makroökonomische Modelle und ich habe das jetzt in meiner Auseinandersetzung natürlich auch in keinster Weise mit berücksichtigt, aber das ist natürlich eine hochaktuelle Diskussion, die vor allem in Deutschland sehr stark diskutiert wird und die Probleme, also nämlich des demografischen Wandels, werden ja vor allen Dingen auch oft auf Frauen und ihre Erwerbsgier geschoben, was hochproblematisch ist, ja, weil der Punkt ist, dass die Politik in keinster Weise geschlechtergerechte Lösungsmöglichkeiten bereithält. Ja? Also, wenn wir von solchen Dingen sprechen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie beispielsweise, diese Regierung tut sich unglaublich schwer, und nicht nur diese, auch die vergangenen, so ist das nicht. Ja? Also, aber sozusagen, und da werden wir wieder bei der Rolle des Staates, ja? Wie schwer es ist, ja, an dieser Stelle, und da sehen wir, inwiefern Vorstellungen über die richtigen Geschlechterverhältnisse, also das, was sozusagen in der Politik als richtige Geschlechterverhältnisse erachtet werden, eine Rolle spielen. Nämlich, sollen wir denn überhaupt für eine Vereinbarkeit sorgen? Wollen wir überhaupt, dass Frauen erwerbstätig sind, ja oder nein? Und nochmal zu dem Demografieproblem. Es gibt ja auch wissenschaftliche Studien dazu, die zeigen, dass es nicht unbedingt so ist, dass Frauen deutlich weniger Kinder kriegen, sondern einfach später. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es so massiv abgenommen hätte, aber es gibt Studien, die zeigen, ich habe jetzt leider keine Namen, weil ich mich darauf jetzt nicht vorbereitet habe, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, die erwerbstätig sind, hochqualifizierte Frauen wohlgemerkt, dass die deutlich später Kinder kriegen.
Mhm. Hier vorne war eine Frage.
Es geht in eine ähnliche Richtung, und zwar also eigentlich fast eine Verständnisfrage zu Diane Elson. Weil sie hatten ja diesen Punkt gemacht, dass da diese Dreifachbelastung existiert eigentlich, die jetzt also durch die Liberalisierung eigentlich immer weiter ansteigt, dass die Frauen quasi immer mehr zu tun bekommen eigentlich dann im privaten Bereich. Und da ist die Frage, verstehe ich das richtig, dass Elson eigentlich es quasi als gegeben ansieht, dass die Frauen diese komplette Belastung tragen. Also weil sie haben ja gesagt, sie argumentiert gegen diese Liberalisierung, weil die ja quasi dann für die Frauen nicht tragbar ist, aber gibt es in dem Modell von Elson irgendwo einen Punkt, wo sie auch die Möglichkeit einräumen könnte, dass sich im privaten Bereich die Belastungen umverteilen ließen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also die Frage war, um sie zu wiederholen, die Dreifachbelastung, auf die Diane Elson hinweist, ihre Frage war, nimmt Diane Elson es als gegeben an, dass Frauen diese Belastung weiterhin tragen im Haushalt, also vor allen Dingen die unbezahlte Hausarbeit, oder plädiert sie für eine Reorganisation des Privaten? Nein, tut sie nicht. Das ist interessant. Wenn man sie jetzt direkt fragen würde, ja, würde sie natürlich, also sie würde nicht leugnen, dass sie auch dafür ist, dass sozusagen Männer mehr von diesen Tätigkeiten annehmen, also, ne, so die, also die Verantwortung im privaten Bereich übernehmen. Aber in ihren Modellen tut sie das nicht. Sie nimmt das als gegeben an, in der Tat. Und sie spricht ja tatsächlich auch von der weiblichen Fürsorgearbeit. Deshalb meinte ich, also sie sagt nicht, ich bin Differenzfeministin, genauso wenig wie sie sagt, ich bin, also zumindest nicht öffentlich, im Privaten tut sie das schon, aber sie sagt nicht, ich bin Marxistin, ja, so. Sondern, aber das sieht man in den Argumentationsfiguren und in der Art, wie sie sozusagen die Theorien darstellt oder ihren Ansatz darstellt. Und da ist sehr klar, dass sie eigentlich davon ausgeht oder diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als gegeben annimmt. Was ganz interessant ist, jetzt so ein bisschen anecdotal evidence, ja. Ich habe ja genau dazu unter anderem promoviert, also es ging eigentlich um eine etwas andere Frage in meiner Arbeit, nämlich zu der Frage, welche Rolle denn diese feministischen Ökonominnen in internationalen Organisationen wie der Weltbank und der Welthandelsorganisation etc. spielen, also und in UN-Organisationen. Also wie wird das Wissen, die alternativen Modelle der feministischen Ökonominnen von internationalen Organisationen aufgegriffen? Sie werden aufgegriffen, aber sie werden reformuliert. So. Und im Zuge meiner Interviews, ich war bei der United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, gab es die Genderbeauftragte dort, wenn man so will, die ganz maßgeblich an einer Publikation zu Gender and Trade damit befasst war. Und sie hat die Ökonominnen, die die Position von Diane Elson einnehmen, das ist so eine Gruppe von feministischen Ökonominnen, die ein Netzwerk gegründet haben, zutiefst kritisiert, weil sie sagte, und das ist hochinteressant, und genau da scheiden sich die Geister auch an dem Punkt, ja, sie sagte, so wie sie argumentieren, plädieren sie ja dafür, dass Frauen in der Hausarbeit und in dieser unterdrückten Position verharren. Ja? Es ist eben nicht etwas, womit versucht wird, die geschlechtliche Arbeitsteilung zu verändern, sondern es wird einfach so angenommen, dass es besser ist, wenn es auch Frauen tun. Ja? Und das Interessante ist aber, dass das Gegenbeispiel, also jetzt Ingrid Palmer und Co. und auch diese Frau von UNCTAD, ja, eher dafür argumentieren würden, Frauen müssen in die Erwerbsarbeit und die Kommodifizierung der Reproduktionsarbeit, die ja hier in den Mittelpunkt gestellt wurde. Dreimal dürfen Sie raten, wer das dann macht. Raten Sie. Wer übernimmt die Reproduktionsarbeit?
Kinder.
Oh, ja, vielleicht auch, aber nee, gehen Sie mal weiter, denken wir mal an die hiesige Hemisphäre. Wenn Frauen erwerbstätig sind, hochqualifizierte. Migrantinnen, genau. Richtig. Also sprich, die Männer, das wäre schön. Ja, also,
Feministen.
Richtig, das wäre das Ideale, dass es eine sozusagen Umorganisierung von Verantwortlichkeiten gibt. Ja? Das wäre sozusagen das Ideale, aber was passiert, also diese These der Kommodifizierung oder die Idee der Kommodifizierung der Reproduktionsarbeit bedeutet, dass Frauen eben nicht mehr hauptsächlich Mütter nicht mehr hauptsächlich dafür zuständig sind, sondern sozusagen, dass das verschoben wird, dass entweder also sozusagen, was ja noch okay wäre, sozusagen Kitas, also in, Kinder in den Kitas aufgezogen werden, was ich wichtig finde, aber sozusagen auch die restliche Hausarbeit, ja, durch migrantische, also Domestic Workers, ja, die Hausarbeiterinnen, durch migrantische Hausarbeiterinnen verrichtet wird. Und was damit passiert ist, sozusagen, dass nicht, dass wir es hier nicht mit einer Emanzipation, wie es sich vielleicht Feministinnen vorgestellt haben, zu tun haben, sondern dass wir es mit einer weiteren Hierarchisierung der Verhältnisse, nämlich unter den Frauen zu tun haben. Nämlich, dass dann sozusagen migrantische Arbeiterinnen, Hausarbeiterinnen zu extrem schlechten Bedingungen, zu geringer Bezahlung, zu mit wenigen Arbeitsrechten etc. In den Haushalten eingestellt werden. Ja, also das ist von daher, es gibt also immer sozusagen auch Probleme mit den Lösungen und wenn die UNCTAD-Frau, sage ich jetzt mal, Diane Ersten oder und Co. kritisiert dafür, dass sie ja nicht die geschlechtliche Arbeitsteilung auflösen wollen, tut sie es denn noch auch nicht, denn die bloße Kommodifizierung der Arbeit bedeutet eben nicht, dass das automatisch Männer übernehmen.
Ich würde direkt daran anschließen wollen und zwar noch einmal nachfragen wollen, also ob es denn dann tatsächlich eine feministische Frage ist, die da aufgeworfen wird, oder ob es nicht eben dann doch die Frage von genereller Umverteilung ist, die da eigentlich hintersteht. Und dann nochmal anschließen wollen, also die drei Perspektiven, die Sie aufgezeigt haben, wo Feministinnen sich bewusst auf, also positiv auf die Rolle des Staates beziehen und wo sie dann angesprochen haben, na klar, die skandinavischen Forscherinnen beziehen sich eben auch positiv, State Feminism, glaube ich. Wie genau beziehen sie sich positiv und ist dort vielleicht ein neues Potenzial, irgendwie etwas neu denken zu können? Denn dort ist ja vielleicht das beste Beispiel, um zu zeigen, dass möglicherweise das eher vielleicht eine Frage von Umverteilung und nicht alleine eine feministische Perspektive
ist. Ja. Genau, also die Frage war, ich muss sie mal wiederholen wegen des Mikros, die Frage war, ist das wirklich, was wir jetzt diskutieren, eine feministische Frage oder nicht eine generelle Frage der Umverteilung und könnte nicht der skandinavische Wohlfahrtsstaat sozusagen ein Role Model dafür sein, wie wir umverteilen können oder ein Ansatz sein, auch für feministische Zielsetzung und Umverteilung allgemein, richtig? Ja. Aber genau das war das, was ich deutlich machen wollte. Also ich bin ausgegangen und habe dargestellt die Position von feministischen Ökonominnen und der gesamten feministischen Debatte. Aber es ist natürlich eine generelle Frage der Umverteilung. Also auf jeden Fall. Und aber es ist sozusagen darin, also ganz wichtig ist auch zu berücksichtigen darin die feministische Perspektive. Aber wissen Sie, ich versuche immer sozusagen deutlich zu machen, also das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, das ist auch wichtig für eine globalisierungskritische Bewegung, diese Arbeiten, die sollten da viel stärker rezipiert werden, weil es geht nicht nur um Partikularinteressen, es geht ganz um zentrale Fragen der Verteilung und Umverteilung. Ja? Und was den skandinavischen Wohlfahrtsstaat angeht, der ist natürlich institutionell ganz anders beschaffen als der unsrige. Ja, der ist ja, also ne, Esping Andersen hat ja diese verschiedenen Wohlfahrtsstaatsregime unterteilt, ja, und spricht ja von dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat und wohingegen wir, also in Deutschland eher zu dem konservativen, wobei auch die ganzen Grenzen im Moment im Aufbruch sind. Ich weiß nicht, ob man diese idealtypischen Regime nach wie vor so nehmen kann, weil sich ja sehr viel geändert hat. Aber natürlich wird der skandinavische Wohlfahrtsstaat von deutschen Politologinnen auch durchaus, also auf denen beziehen sie sich natürlich auch positiv. Aber es ginge dann darum, dass wir den Wohlfahrtsstaat ganz grundsätzlich umbauen müssten. Und das ist aber auch das Argument. Ja? Aber es wird aber aus einer feministischen Perspektive sozusagen dargestellt, also was die Probleme sind. Aber das steht dahinter. Ja, also eigentlich müsste der Wohlfahrtsstaat ganz anders aufgebaut werden. Ja.
Darf ich ausnahmsweise mit einer Frage auch anschließen? Sie haben mit den Begriffen der Geschlechtergerechtigkeit oder der Geschlechtergleichheit, Ungleichheit auf zentrale Begriffe verwiesen, die in der Frage nach politischer Legitimation auch immer wieder eine Rolle spielen. Und da Sie sowohl Makroökonomin als auch Politikwissenschaftlerin sind, wäre die Frage, ob Sie bereit wären, die Brücke zu schlagen. Zunächst erstmal im nationalstaatlichen Rahmen, in dem Sie heute ja weitgehend auch in der Argumentation geblieben sind. Wie weit wirken sich die veränderten politischen Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit, Gleichheit aus auf das Legitimationskonzept, was dahinter steht? Ja? Mhm. Und wie, und das wäre jetzt aber vielleicht, müssen Sie beurteilen, ein weiter Schritt nochmal, angesichts der Globalisierung, Globalisierungsforschung, wie verschieben sich diese Legitimationsansprüche dann unter feministischer Perspektive?
Ja. Ich muss jetzt nicht wiederholen, weil das wurde aufgenommen, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, genau. Okay. diese Fragen werden hier in den politikwissenschaftlichen Arbeiten der Feministinnen kaum aus der Legitimationsperspektive reflektiert. Was aber sehr interessant ist, dass, und überhaupt, was generell interessant ist, dass in der deutschen politikwissenschaftlichen Geschlechterforschung eigentlich ökonomische Fragen und Fragen der ökonomischen Globalisierung wirklich ausgeblendet werden, also nicht in dem umfassenden Maße analysiert werden. Es geht um andere Themen stehen im Mittelpunkt. Also das Einzige, was zum Beispiel sehr stark reflektiert wurde, waren die Hartz-IV-Gesetze und die Auswirkungen und dann auch die Probleme, sozusagen die politischen Probleme, die damit einhergehen. Ansonsten wird das kaum sozusagen tatsächlich reflektiert und aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive diskutiert. Interessant ist, dass es sehr viele transnationale Frauenbewegungen gibt, die sich mit den Forderungen, die ich jetzt hier auch formuliert habe, die sich zwar auf die nationalstaatliche Ebene einerseits beziehen, aber andererseits beziehen sie sich ja auf sozusagen die Politik der Weltbank und überhaupt der IWF und der internationalen Organisation, dass diese bestimmte Politikmaßnahmen nicht verlangen sollen von den Nationalstaaten. Und sie gehen mit den Forderungen eher auf die internationale Ebene. Das ist hochinteressant. Dahinter steht die Idee, dass sie, und hiermit werden wir wieder bei der politischen Legitimation, dass sie sozusagen, was die politische Einflussnahme angeht, dass sie wesentlich erfolgreicher sind, wenn sie über die internationale Ebene auf die Nationalstaaten Einfluss üben. Dahinter steht die Vorstellung, dass sozusagen nationalstaatlich es wesentlich problematischer ist, sich Gehör zu verschaffen, weil beispielsweise Frauen nicht repräsentiert sind in den staatlichen Institutionen, weil sie keine Stimme haben, weil es politische Ausschlüsse gibt und weil durch Wahlen alleine dies nicht zu bewerkstelligen ist. Ja, so. Und also sozusagen Frauenbewegungen, NGOs etc. und die politische Teilhabe und sich das Gehör zu verschaffen, ist auf sozusagen nationalstaatlicher Ebene deutlich schwieriger oder wird als schwieriger erachtet als auf internationaler Ebene. Die Vorstellung ist, dass sozusagen über internationale Organisationen bzw. über die internationale Staatengemeinschaft, dass Staaten, they are held accountable, also dass die Verantwortung ihnen zugewiesen wird und dass es Mechanismen gibt, Nationalstaaten sozusagen unter Druck zu setzen. Also dazu haben beispielsweise im Bereich der internationalen Beziehungen, im Bereich der Menschenrechtskonventionen beispielsweise, Keck und Sicking, Margaret Keck und Catherine Sicking gearbeitet und haben von dem sogenannten Boomerang-Effekt gesprochen. Das heißt also, Staaten, die sich nicht an bestimmte Menschenrechtsregeln halten oder an die Konventionen halten, werden über Blaming and Shaming sozusagen verantwortlich gehalten als eine Strategie und werden dazu gebracht, dass sie sich dann doch an internationale Konventionen etc. halten als eins, oder es gibt verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Also dass der Druck von der internationalen auf die nationale Ebene einfacher ist und die Einflussmöglichkeiten auf der internationalen Ebene aber leichter sind, weil es sozusagen über die UN-Konferenzen Partizipationsmöglichkeiten gibt, Einflussmöglichkeiten, ganz klare Einflusskanäle, die eingeräumt wurden. Bei der Weltbank sieht es schon ein bisschen problematischer aus, aber sozusagen dies ist einfacher. Natürlich kann man jetzt wieder die Frage der politischen Legitimation fragen, also das sind ja keine gewählten Organe und also das kann man aus einer demokratietheoretischen Perspektive als hochproblematisch erachten. Und nichtsdestotrotz ist das sozusagen der Weg, worüber Frauenorganisationen sich in dem Bereich, den ich hier geschildert habe, sich Gehör verschafft haben.
Vielen Dank.
Ja, wir hätten noch Zeit für eine, vielleicht zwei weitere Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Bitte schön.
Eine Frage wäre, Sie haben jetzt ja Elson und Palmer dargestellt, die ja sehr konträre Positionen beziehen. Was wäre denn jetzt eine frankfurterische staatstheoretische Perspektive auf das Problem von Reproduktionsarbeit, Staat und Geschlechtergerechtigkeit?
Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Eine frankfurterische. Eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage, auf die ich jetzt so ad hoc, glaube ich, keine Antwort habe. Aber sie ist, also zumindest, Diane Erson hat natürlich eine Position, die zumindest im alten Frankfurt, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber im sozusagen noch viel deutlich, also die näher wäre an so eine kritische Perspektive. Also zum Beispiel Frankfurt hatte ja zumindest zu meiner Zeit so eine Tradition der materialistischen Staatstheorie, nicht? Also ich weiß nicht, ob das das noch so gibt, aber insofern wäre sie da durchaus anschlussfähiger. Ich formuliere das deshalb so vorsichtig, weil natürlich die materialistische Staatstheorie auf dem feministischen Auge doch durchaus auch sehr blind war und ist. Ja? Also auch die müsste sozusagen aus einer feministischen Perspektive oder beziehungsweise es gibt Ansätze, diese aus einer feministischen Perspektive zu reformulieren. Aber Diane Erson hat schon so eine Position in die Richtung, die da näher dran ist. Aber wie gesagt, dadurch ja, ich belasse es erstmal. Aber so genau, also ich kann Ihnen jetzt keine komplette Antwort darauf geben. Ja.
Eine weitere Frage. Falls dies nicht der Fall ist, würde ich gern Frau Czala für die sehr breit gefächerten Antworten danken bis zum Ende, voller Konzentration. Herzlichen Dank an Sie und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.
Danke.